Sind wir parat? Es hat keine Verletzung gegeben, das ist schon mal gut. Dann schenke ich dir jetzt schnell ein, Angelika.
Danke vielmals.
So.
Hoffentlich kommt niemand den Hitz geben.
Gut, Yves, wenn ich dir hier den als Champagner tarnten Zuckersirup ins Glas schenke. So. Zum Wohl.
Zum Wohl. Hey, jetzt will man echt schauen, dass es kein...
2025, die letzte Folge.
Ist das Rimus?
Wir reden ja heute über Alkohol. Yves, Elia, was findet ihr eigentlich noch guten Alkohol?
Also persönlich habe ich einfach gerne zum Beispiel ein Glas Roten zu einem guten Essen. Ganz offen gesagt wäre das manchmal schon zwei oder drei. Ich habe gerne mal einen Trink im Ausgang. Also ich habe persönlich gerne Alkohol in einem gewissen Mass. Was ich glaube, was mir Alkohol gibt, es ist eine gewisse Protestnote oder eine gewisse Flucht gegen oder von einem relativ in weiten Teilen durchgetakteten Leben. Und da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ich glaube, das finde ich auch sehr interessant. Punkt, dass es schon immer eine gewisse Opposition hat gegen Alkoholkonsum, wo einer gewissen wirtschaftlichen Logik folgt. Das fällt an bei der Prohibition, wo eine sehr starke Bewegung war, Anfang des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts, gegen übermässigen Alkoholkonsum. Und heute haben wir eine gewisse Bewegung, die in Richtung geht, weniger Alkohol, wo ich glaube, nicht nur ein persönlicher Entscheid ist, sondern es gibt so eine gewisse, nicht eine religiöse, aber ein gewisses Bedürfnis, dass man das auch gesellschaftlich durchsetzt. So. Und das finde ich einen relativ interessanten Punkt in der ganzen Debatte.
Interessante Antwort. Ich würde, glaube ich, sehr viel widersprechen, aber das können wir dann nachher darüber reden. Was finde ich noch gut an Alkohol? Ich bin im Moment, wie man vielleicht gehört, gerade relativ stark verkältet. Darum wird es mir nur schon mein Gedanken daran, Alkohol zu trinken, gerade irgendwie schlecht. Relativ wenig. Ich bin in den letzten paar Jahren, habe ich diesbezüglich meine Meinung und meine Haltung grundlegend geändert. Was ich immer noch sehr gerne habe, ist der Geschmack von einem guten Glas Rotwein oder einmal von einem Schnaps oder einem Bier. Manchmal auch noch der Rausch. Das habe ich schon auch noch gern. Und gleichzeitig, ich bin mit Alkohol aufgewachsen. Alkohol hat in meiner Familie eine lange Tradition. Ein Teil von meiner Familie ist sehr nah an der Westschweiz. Ich bin schon mit 13 von meinen Grosseltern an Weindegustationen mitgenommen worden. Bei welschen Weinbauern. Da hat es selbstverständlich dazu gehört, dass ich auch mit 13 ein, zwei Gläschen mitgetrunken habe. Das hat etwas sehr Schönes gehabt immer. Es hat zum sozialen Zusammenleben gehört. Gehört es heute immer auch noch dazu. Und gleichzeitig habe ich dann, über die Zeit ist mir auch immer mehr bewusst worden, was das für Schattenseiten hat. Meine Familie oder die erweiterte Familie hat eine lange Geschichte von Alkoholismus. Mein Urgroßvater war ein schwerer Wohlstandsalkoholiker gewesen. Und das hat mich in den letzten paar Jahren schon sehr stark zum Nachdenken gebracht und meine Haltung auch verändert.
Wir sind kurz vor Weihnachten und bevor wir alle in die Feste gehen und trinken oder nicht trinken und vielleicht im Januar dann einen Monat lang auf Alkohol verzichten, haben wir gefunden, diskutieren wir, dass doch der Alkohol, die Leute trinken immer weniger, Statistiken bestätigen, was wir im Umfeld sehen, hören, spüren. Der Konsum von Alkohol geht so deutlich runter, dass ein paar Politiker im Bundeshaus in Bern jetzt aufgumpert sind. Sie haben zusammen mit der Alkohol- und Gastrobranche eine Taskforce gegründet, weil sie glauben, es gäbe eine, Zitat, pauschale Stigmatisierung von Bier, Wein und Spirituosen. Es ist also, der Yves lacht schon. Es ist also ein Kulturkampf um Alkohol in Gang und wir möchten uns da drin begeben in dieser dritten Folge von unserem neuen Republik-Podcast «Gute Frage». Ist es eigentlich gut, wenn Alkohol vielleicht bald vorbei ist? Oder anders gefragt, was findet man noch bewahrenswert am Alkohol? Darüber reden wir heute. Wir, das sind der Yves Wegelin, Wirtschaftsjournalist bei der Republik, der Elia Blülde, Reporter bei der Republik und ich, Angelika Hardegger. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf Apple, Spotify oder überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Und wer Abonnent oder Abonnentin ist von der Republik, kann uns auch abonnieren unter dem Glockensymbol in der Republik-App. Übrigens etwas, was ich gar nicht gecheckt habe bisher, dass es das gibt. Bis wir den Podcast gemacht haben.
Das Glockensymbol, das geht mir auch so, ja.
Das habe ich jetzt auch das erste Mal gerade gehört, wo du das gesagt hast.
Okay, also es gibt das Glockensymbol, da kann man uns abonnieren. Also Yves, wenn ich dich richtig verstanden habe, eingangs, dann siehst du Alkohol als Rebellion und ein bisschen als Akt von Befreiung?
Nein, also ich muss natürlich differenzieren. Oder der Elia hat mir natürlich widersprochen, weil er, glaube ich, die ganze Sache als sehr, wie soll ich sagen, als sehr wertende Aussage hat angeschaut. Ich will den Alkohol überhaupt nicht irgendwie überhöhen. Ich sehe, all die sozialen Probleme sehe ich, das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass es eine gewisse wirtschaftliche Logik hat, heute gegen den Alkoholkonsum zu sein. Also ich meine, es gibt relativ viele Studien, die haben geschaut, welche wirtschaftliche Logik hinter diesem ganzen Diskurs ist, dass man weg vom Alkohol geht. Und natürlich, ein Teil ist gesundes Leben, das ist, also da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ich glaube schon, dass es einerseits kann, um eine gewisse Selbstdisziplinierung zu gehen, also dass man eine gewisse körperliche Gesundheit in einem gewissen Wettbewerbsdenken verhaftet, dass man will, sich selber disziplinieren, möglichst gesund leben.
Zum produktiv sein und effizient sein.
Genau, das wäre der zweite Punkt, zum auch produktiv sein. Also es hat einen interessanten Beitrag gehabt, in Rundschau nicht verlangt, wo ein junger Mann genau das hat gesagt, das ist eine Party, wo kein Alkohol mehr ausgeschenkt wird und man nimmt Eisbäder und er sagt, ich will am nächsten Tag können produktiv sein. So. Mhm. Und ich sage das gar nicht als Kritik, oder? Das ist, ich finde, wenn eine Person das machen will, dann ist das seine Sache. Und noch eines, ich tue die ganzen sozialen Probleme, die der Alkohol hat, überhaupt nicht wegreden. Ich sage einfach, dass es eine gewisse wirtschaftliche Logik hat, dass man eine Bewegung gibt gegen Alkoholkonsum und dass man die auch historisch relativ lang zurückverfolgen kann, eben bis von der Prohibition, was natürlich der Staat war, der mit einem sehr religiösen Eifer quasi gegen den Alkohol ist angegangen. Genau auch in der Industrialisierung, also wo die Arbeiter, Arbeiterinnen quasi haben plötzlich sehr viel Alkohol trinken, weil sie sich leisten können, weil sie in städtischer Umgebung waren, weil es auch billiger geworden ist. Und das ist bis heute quasi wieder voll, dass es eine gewisse Tendenz gibt gegen das. Und das finde ich interessant. Das ist alles, was ich sage, oder? Also, das ist mehr eine Analyse als eine wertende Aussage.
Was in dieser Analyse ja anklingt, ist ja aber schon auch quasi Alkoholkonsum, oder so höre ich das zumindest auch immer wieder innerhalb von linken Kreisen, wo das schon auch bis zu einem gewissen Grad als Widerstand, sagen wir es mal, breiter sind gegen einen neoliberalen Produktionswahn gesehen, oder? Ich finde das auch interessant, gleichzeitig einfach um vielleicht ein kompletteres Bild herzustellen, oder würde ich schon zum Bedenken geben, dass Alkohol auch immer ein Mittel gewesen ist, um den Produktionsanspruch überhaupt können zu bestehen. Oder mhm. Gerade auch historisch. Es ist kein Zufall, dass der Alkoholismus mit der Industrialisierung aufgekommen ist. Leute sind ihren alten sozialen Netzwerken entzogen worden. Oft sind sie in urbanere Gebiete gezogen. Man hat versucht, eine neue soziale Gemeinschaft herzustellen. Und dabei ist Alkohol immer eine wichtige Komponenten gewesen. Zum Beispiel auch sehr interessant finde ich das Aufkommen vom Schnaps. Das ist in dieser Zeit in der Schweiz zum Beispiel auch sehr stark passiert, weil man auch Schnaps viel schneller hat können zu sich nehmen. Also die Leute haben weniger Zeit gehabt. Schnaps haben wir gut auch irgendjemand können verstecken. Dort hat das mit diesen Schottgläschen auch sehr stark angefangen. Also ich glaube, das komplette Bild finde ich schon wichtig, oder? Also ja, einerseits kann man es als Widerstand verstehen gegen den Produktionswahn, andererseits ist es aber auch immer ein Mittel gewesen, um das überhaupt können auszahlen. Gerade besonders bei tieferen Schichten, bei Leuten, die vielleicht weniger privilegierte Zugang haben, während für wohlständigere Leute, reichere Leute als Genussmittel verstanden wurde, ist das schon heute immer noch so.
Um hier schnell einhaken, zum präzisieren, oder? Das, was du hast gesagt, dem widerspreche ich überhaupt nicht. Das sehe ich auch. Ich sage nur, es gibt wie zwei verschiedene Logiken und im Kleinen das erlebe ich oft, wenn ich mal irgendwie um 2 Uhr morgens im Ausgang bin, ist das, wenn man dann noch zusammen noch einen Gin Tonic nimmt und anstoßt, dann ist das, glaube ich, schon, und das sage ich noch einmal, das sage ich nicht wertend, das sage ich nur als Analyse, ich glaube, das ist eine gewisse eine kleine Auflehnung oder eine kleine Flucht, eine kleine Fasnacht, sage ich jetzt mal, gegen eine gewisse sehr produktivistische Logik, die wir täglich drin sind. So, das ist mein Punkt. Ich will nicht einmal das eine überhöhen oder das andere verteufeln.
Also ich frage mich, wie, wenn du sagst, es gibt eine Wirtschaftslogik, wo der Alkoholkonsum eher möchte reduzieren, dann frage ich mich, ist das wirklich das, was heute im Gang ist? Sind es nicht eher eigentlich gerade die progressiven Kreise, ja, wo weniger trinken und mit dem wie eine Kultur vom weniger Trinken etablieren?
Ja, also ich finde das ja fast der interessanteste Aspekt an der ganzen Diskussion, dass ich glaube, es gibt einen gewissen wirtschaftlichen Widerspruch. Also auf der einen Seite haben wir eine Alkohol-Lobby. Ich meine, so gross ist die nicht, oder? Aber es gibt wirtschaftliche Interessen, die der Alkoholkonsum eher antreiben will. Also Guy Parmelin hat ja Medienbeteiligungen verschickt, wo er gesagt hat, es ist besorgniserregend. Der Rückgang vom Alkoholkonsum. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite Kreise, die sehen, ja, Alkohol führt zu Kosten. Oder es gibt auch gewisse Studien. Irgendwie Polynomics hat eine Studie gemacht. 2,2 Milliarden an Kosten, jährlichen Kosten, wegen Produktivitätsausfall quasi. Und ich glaube, es gibt einen gewissen Widerspruch. Und das finde ich sehr einen interessanten Punkt, dass heute eher linke Kreise eigentlich also es ist sehr links geframed, quasi die Abkehr vom Alkohol. Und vielleicht noch ganz als letzter Punkt, ich glaube, das hat ja auch mit dieser Logik zu tun. Also es gibt ja ganz viele Theorien über, quasi über das Aufkommen vom Neoliberalismus. Nein, ich sage das nicht mal als Kampfbegriff, sondern mehr als spezifische Form von Wirtschaften, das eben sehr dass der Neoliberalismus eine andere wirtschaftliche Logik hat, die sehr emanzipativ Geschichte in sich dreht. Also man will gesund leben, man will ein gutes Leben und so weiter und so fort. Dreht aber gleich eine gewisse wirtschaftliche Logik mit sich. Und ich glaube, dass linke Kreise in den letzten 20, 30 Jahren sehr stark auf so Diskurse sind aufgesprungen und sie können auch in beide Richtungen schwanken. Einerseits ein Diskurs, wo man sagt, es braucht nur noch also eine Selbstdisziplinierung, man muss produktivistisch sein und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite kippt es eher in linken Kreisen so in eine Richtung, wir wollen ein gesundes Leben, man stellt sich auch gegen soziale Probleme, gegen Gewalt, wo Alkohol natürlich auch zur Folge hat und so weiter. Also finde ich sehr interessanten Punkt.
Ich finde das nicht einmal so einen grossen Widerspruch. Ich habe zur Vorbereitung für den Podcast habe ich eine Studie gelesen vom Historiker Jakob Tanner, die Alkoholfrage in der Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert, hat er vor etwa 30, 40 Jahren geschrieben. Und was er gesagt hat, das habe ich interessant gefunden, dass bereits im 19. Jahrhundert hat sich die Frage rund um Alkohol sehr stark an dieser Bruchlinie zwischen Fortschritt und einem konservativen Gedankengut aufgetan. Also die Abkehr vom Alkohol ist sehr stark Teil von dem Fortschrittsmythos gegeben. Es hat 1886 hat der Physiologe Gustav von Lunges an der Universität Basel eine Antrittsvorlesung zu dieser Alkoholfrage gehalten. Die ist nachher europaweit verbreitet worden, 300'000 Exemplare. Das war für die Zeit extrem viel gewesen. Und das war so wichtig gewesen. Und zu dem kommen wir nachher, glaube ich, gerade, weil er das erste Mal eine integral wissenschaftliche Begründung der Enthaltsamkeitsbewegung geliefert, weil er das erste Mal gesagt hat, das hat einen gesundheitlichen Schaden. Und der Bunges, der physiologisch der Felsenwesten, überzeugt war, dass der seitliche Fortschritt der Menschheit mit dieser Frage zusammenhängt. Und ich finde das interessant, weil wenn man heute die politische Landschaft anschaut, ist die Linke steht für eine progressive Gesellschaft, für Fortschritt und auf der anderen Seite eine konservativere Politik fürs Festhalten an alten Überzeugungen. Und ich glaube, der Graben und auch der Kulturkampf, den wir gerade erleben in dieser Frage, hat sehr stark mit diesen zwei Vorstellungen zu tun, was Fortschritt ist und was Bewahren beinhaltet.
Kulturkampf ist ein gutes Stichwort. Wir lassen den Einspieler.
Das ist eine ernsthafte Angelegenheit, was ich hier motioniere. Die Motion ist nicht irgendeine Halligalli-Übung, denn es kann nicht angehen, dass steuerfinanzierte Behörden auf wissenschaftlich unzureichender Basis einen Paradigmenwechsel, und darum geht es, vornehmen, ein Paradigmenwechsel, der weitreichende Bedeutung hat. Der Bundesrat sagt in diesem Zusammenhang, die WHO verfolge keine Null-Toleranz-Strategie und der Paradigmenwechsel der WHO, es gibt keine sichere Alkoholmenge, sei wissenschaftlich korrekt. Das sagt der Bundesrat. Ich habe nie behauptet, die WHO verfolge eine Null-Toleranz-Strategie. Die Kritik richtet sich vielmehr gegen die WHO-Aussage, es gäbe keine sichere Menge Alkohol für die Gesundheit. Das Risiko für bestimmte Krankheiten beginne bereits bei kleinsten Mengen und eine Reduktion oder ein Verzicht auf Alkohol sei in jedem Fall vorteilhaft.
Wir hören da den Ständerat Benedikt Würth, oder sind alle schon leicht gelächelt oder mit dem Fuß auf den Tisch geklopft während dieser Rede. Wir hören den Benedikt Würth, der hat in der Wintersession im Bundeshaus in Bern, die ist jetzt gerade zu Ende gegangen, eine Motion eingereicht, wo ein Zitat Marschhalt fordert bei den Empfehlungen zum Alkoholkonsum. Konkret soll der Bund zuerst einmal noch zuwarten damit, dass er die neue WHO-Empfehlung übernimmt. Und die Empfehlung besagt, es gibt keine unbedenkliche Menge Alkohol für die körperliche Gesundheit. Schon das erste Glas schadet dem Körper. Jetzt hat das ja recht viel aufgewirbelt, die Kämpfe in Bern. Es ist geschrieben worden über einen Alkoholaufstand. Wie habt ihr das gelesen?
Also was man vielleicht noch ergänzen muss, die Motion ist auch angenommen worden im Ständerat. Also das Parlament hat sich entschieden dafür, dass quasi der Marschhalt, wie der Herr Würth das nennt, dass dem stattgeben wird. Ich glaube, was schon wichtig ist für den Kontext, der Herr Würth ist Teil von einer Lobby, von der Alkohollobby. Die ist relativ mächtig in Bern. Die Lobby hat auch auf die Wintersession eine neue Vereinigung. Die heisst Gaudium Suisse. Gaudium steht für so etwas wie ausgelassene Freude. Die Lobby wird unter anderem mitgetragen vom Lorenz Fuhrer. Der Lorenz Fuhrer ist einer der mächtigsten PR-Berater und Lobbyisten in Bern. Also hinter dem Vorstoss stehen handfeste wirtschaftliche Interessen von diesen Leuten in dem Land, die wirtschaftlich ihr Geld verdienen mit Alkohol, also mit Wein, Schnaps und Bier. Ich glaube, das ist noch wichtig für den Kontext.
Wirtschaftsinteressen sind doch immer ein Stichwort für dich.
Ja, also es ist offensichtlich. Ich meine, wie mächtig, also sag jetzt mal, wenn wir es vergleichen mit Versicherung oder Bank in diesem Land, ist die Macht vielleicht gleich, ja, hält sich immer an. Aber natürlich, also es geht um Wirtschaftsinteressen. Ich finde dort mehr die Frage interessant, ganz abgesehen davon, ob es Wirtschaftsinteressen hat oder nicht, was ist im Staat seine Aufgabe in so Fragen, welche Vorgaben das er soll machen. Also, dass es ein Widerspruch ist, dass man auf der einen Seite mit Millionensubventionen den Weinbau fördert und auf der anderen Seite Prävention mit 12 Millionen unterstützt oder beziehungsweise betreibt. Das ist natürlich ein gewisser Widerspruch. Die Frage ist, was ist die Rolle vom Staat? Und meine Antwort wäre, Aufklärung. Und ich muss sagen, ich bin dort nicht ein Wissenschaftler, was so Fragen wie Alkoholkonsum und Schädlichkeit anbelangt. Aber ich glaube, es ist inzwischen schon ein relativ verbreiteter Konsens, dass Alkohol auch in kleinen Mengen nicht gesundheitsförderlich ist. Die Frage ist, was soll der Staat hier sagen? Ich glaube, für mich wäre es einfach eine ganz klare Information, neben der Präventionsarbeit, wo ich finde, wo wichtig ist. Dann ist die Frage, ja, ist Gesundheit, maximale Gesundheit immer das höchste Ziel, das man im Leben hat? Ich glaube, die Frage muss jede Person selber beantworten.
Ich glaube, mit dir einig, ich finde, es ist nicht im Staat seine Aufgabe, so tief in unsere körperliche Integrität einzugreifen und also quasi zum Beispiel den Alkoholkonsum zu verbieten oder sogar noch stärker zu regulieren. Aber was ich stossend finde an dieser Motion und noch viel mehr daran, dass sie angenommen worden ist, ich halte das für einen anti-aufklärerischen Entscheid. Die WHO hat auf Grundlage von wissenschaftlicher Erkenntnis die Empfehlung herausgegeben. Ich bin auch zu wenig Wissenschaftler, um das zu beurteilen. Was ich weiss, ist, dass das internationale Krebsforschungszentrum schon vor Jahrzehnten Alkohol als krebsfördernd eingestuft hat, und zwar in der Gruppe 1. Also das ist die gleiche Risikogruppe wie zum Beispiel Asbeststrahlungen, gewisse Strahlungen und Tabak. Und wenn dann das Parlament schon auf dieser Stufe, also bevor die Empfehlung überhaupt rausgegeben ist, wurde, eingreift und sagt, ups, langsamer, dann halte ich das für problematisch. Es erinnert mich sehr, sehr stark an Diskurs, den ich zum Beispiel aus der Klimawissenschaft kenne oder auch im Zusammenhang mit Tabak. Es gibt so die PR-Strategie vom Zähn, vom Zweifel, dass man zum Beispiel sagt, im Klima haben wir das sehr stark in den 80er und 90er Jahren erlebt, dass man gesagt hat, ja, die wissenschaftliche Erkenntnis so noch nicht so weit, dass man die Empfehlungen ableiten davon. Also, dass man zum Beispiel aus den fossilen Brennstoffen aussteigen müsse oder nicht. Und das Muster erkenne ich da wieder eins zu eins. Was ich würde sagen ist, es geht doch um unsere Gesundheit. Und was ich möchte, ist, auch wenn die wissenschaftliche Evidenz noch nicht hundertprozentig da ist und auch wenn wir noch nicht mit absoluter Sicherheit können sagen können, dass das schädlich ist, ich finde, wenn es hinreichend genügend Hinweise gibt und der Staat unter Unsicherheit muss entscheiden, dass er dann sagt, zumindest mal mit einer aufklärerischen Absicht, hallo, passet auf. Und das Parlament da auf dieser Stufe schon eingreift, halte ich für höchst fragwürdig.
Ja, bin ich völlig einverstanden mit dir.
Ich würde ein bisschen in Frage stellen. Ihr habt jetzt, du hast sehr auf die Wirtschaftslogik, sehr aus einer Wirtschaftslogik das gelesen, du ja, Elia, auch. Ich glaube, es geht schon mehr. Ich glaube, es ist nicht der Kampf Wirtschaftsinteressen gegen Gesundheit. Ich glaube, es ist schon auch eine Frage von Kultur. Es ist ja auch der Begriff aufgekommen, Kulturkampf. Wie seht ihr das? Also ist es Kulturkampf? Ist es kein?
Ich glaube, der Kulturkampf ist gar noch nicht da. Ich kann mir gut vorstellen, dass da einer kommt, sobald tatsächliche, ernsthafte politische Fragen im Raum stehen. Also zum Beispiel, soll man Weinflaschen mit ähnlichen Etiketten versehen, wie man das jetzt bereits heute bei Zigaretten kennt. Ich glaube, dann wird der Kulturkampf anfangen. Aber ich glaube, was der Herr Wirth und seine politische Lobby im Moment macht, sie wollen den Kulturkampf entfachen, um den tatsächlichen Sachfragen auszuweichen. Und das finde ich ein sehr bekanntes politisches Manöver.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, der Kulturkampf ist schon da. Kulturkampf heisst ja, also es geht dann um die Frage, welcher Lebensstil oder welches Leben ist denn anständig und was ist normal? Und wer definiert das und mit welchem Wissen? Und da glaube ich schon, sind wir schon drin in einem Kulturkampf. Ich finde es kein Zufall, dass die Emotion vom Land kommt. Und ich glaube auch, ob man jetzt ganz viel Alkohol trinkt oder auf Alkohol verzichtet, das berührt Fragen von der Identität und das berührt Fragen von, wie grenze ich mich von anderen Gruppen ab. Und ich glaube, das erleben wir alle schon und jetzt ist es auch in Bern.
Also ich würde vielleicht beides sagen, ich glaube, es geht um wirtschaftliche Interessen und Kulturkampf. Und ich würde aber nicht sagen, dass der Kulturkampf lediglich eine Verschleierung von wirtschaftlichen Interessen ist. Also ich glaube natürlich, am Wirth sein Anliegen ist, dass die Weinbranche weiterhin profitabel ist. Interessanterweise, das haben wir vorher gesagt, oder, der Verband oder die Taskforce, die sie gegründet haben, ist ein Gaudium, also nicht irgendwie Weinbau und Schweiz oder so, sondern Gaudium. Also man setzt sich nicht für Interessen ein, sondern einfach für das gute Leben. So, ist ja eine gewisse Verschleierung. Aber ich glaube, das sind wie zwei Fragen, oder? Ich meine, der Staat hat aus meiner Sicht die Aufgabe, sehr wohl die wissenschaftliche Erkenntnis quasi um die Bevölkerung zu bringen, so dass jede Person nach bestem Wissen kann handeln kann. Was mich irritiert, und das habe ich schon eingangs gesagt, dass eigentlich der Alkoholkonsum für mich ein persönlicher Entscheid sein sollte.
Also, aber dann bist du gegen eine Empfehlung überhaupt?
Nein, ich bin dafür, dass der Staat sagt, es gibt keine, also nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es keinen unproblematischen Alkoholkonsum. Ich glaube nicht, dass mir der Staat muss empfehlen, keinen Alkohol mehr zu trinken, weil dann wüsste er schon quasi, was ich mit meinem Leben vorhabe, was mein Ziel ist. Und vielleicht ist die höchstmögliche Gesundheit vielleicht nicht mein Ziel. Ich glaube, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, das ist ein Entscheid, den jede Person selber muss fällen. Und ich habe mit dieser Bewegung, die unter jüngeren Leuten zu beobachten ist, oder in Richtung weniger oder gar kein Alkohol mehr, ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand für sich das entscheidet. Was mich immer ein bisschen irritiert ist, es gibt, und das habe ich eingangs in meinem Statement gesagt, es gibt eine gewisse, und das hat man schon in der Prohibition in den USA in den 20er Jahren gesagt, es gibt, hat immer auch einen gewissen moralischen Überbau, sage ich jetzt mal. Und dort, glaube ich, sind wir in einem gewissen Kulturkampf inne. Also es gibt einen gewissen Missionierung, also Missionierung ist vielleicht ein bisschen ein grosses Wort.
Aber wo siehst du das?
Dass ich wahrscheinlich in den letzten 3 Jahren jeden Monat irgendjemanden einen Artikel gelesen, wo mir sagt, dass Alkohol ein Nervengift ist und dass es eigentlich kein Alkohol braucht für ein gutes Leben und so weiter und so fort. Alles völlig in Ordnung. Aber ich glaube, es geht mir gar nicht um eine Wertung. Es geht mir nur darum, dass ich glaube, dass es einen gewissen Kulturkampf gibt im Sinn von, gewisse Leute wollen andere Leute davon überzeugen, dass das richtige Leben ist.
Das sehe ich null. Das bist wirklich voll. Also, das ist wirklich nahe am NZZ-Kommentar. so, quasi die Linke, so die Vorstellung von, es gibt einen Diskurs drum, aber ein Diskurs heisst ja nicht automatisch, dass damit ein missionarischer Eifer einhergeht. Weißt du, was ich meine? Also, ich sehe, das, was du beschreibst, ich glaube, es findet Auseinandersetzung statt. Ja, was macht Alkohol mit uns? Ich gehöre zu dieser jüngeren Generation noch ganz knapp. Und ich stelle das fest. Ich stelle fest, dass es eine Auseinandersetzung gibt damit. So, hey, was macht das mit mir? Und finde ich das überhaupt selber gut? Und will ich mich auch bis zu einem gewissen Grad dem sozialen Druck entziehen? Es gibt einen grossen sozialen Druck, Alkohol zu konsumieren.
Aber jetzt nicht mehr, Elia.
Natürlich. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Unser letztes Weihnachtsfest. Habe ich nichts getrunken. Mir ist nicht so wahnsinnig gut gegangen. Und ich sage nicht, dass ein sozialer Druck entsteht, indem andere Leute sagen, du musst jetzt trinken. Aber wenn die Leute um dich herum 2-3 Gläser Wein getrunken haben, merkst du zum Beispiel, hey, ich kann nicht mehr so wirklich mitreden.
Aber das ist Dynamik noch kein sozialer gibt. Druck
natürlich,
in dir. Nein, das ist kein
entsteht
ein sozialer
Druck. Natürlich.
Also beim beim diesjährigen Weihnachtsfest ist das alkoholfreie Bier zuerst ausgesehen.
Das stimmt.
Ich glaube sehr wohl, dass es einen sozialen Druck gibt, Alkohol zu trinken. Den habe ich auch in meiner Jugend sehr stark erlebt. Ich habe ein Jahr mal keinen Alkohol getrunken mit 18 und dann habe ich wie gemerkt, da bin ich wie draussen gewesen. So. Aber noch eins, Lia, du musst immer sehr stark eine wertende Diskussion führen. Für mich ist es nicht einmal wertend. Ich glaube einfach, aus meiner Sicht ist der Alkohol oder ganz viele Sachen im Leben sind eigentlich ein persönlicher Entscheid. Und ich glaube, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo sehr viele persönliche Entscheide oder Leute in verschiedene Richtungen für mich persönliche Entscheide zu einer politischen Frage machen.
Ja, aber so. Du bist... bist du nicht eigentlich?
Ob ich einer davon bin?
Ja, nein, ich meine, das ist das linke Votum. Das Private ist politisch. Das ist...
Ja, die Frage ist einfach, wo hört das Private auf und wo fährt das Politische an? Und ich glaube, aus meiner Sicht fährt es dort an, wo das Interesse oder das Leben von anderen Vater tangieren. Und natürlich, es gibt ganz viele Fragen beim Alkohol, die sehr stark die anderen tangieren. Sag jetzt mal, wenn ich 5 Schnaps trinke und ins Auto sitze, oder man sieht auch sehr stark, dass Alkohol schon immer mit Gewaltexzessen verbunden wurde und so weiter und so fort. Nein, ich will den Alkohol überhaupt nicht überhöhen. Es gibt sehr starke Probleme und ich finde, die gehören auch diskutiert. Aber es gibt, ich glaube, sehr viele Fragen gehen eben nicht um Gewalt oder Verkehrstote und so weiter, sondern sehr viel geht um einen eigenen Körper, also die eigene Gesundheit. Und das ist schon etwas, wo ich glaube, dass wir in einer gewissen individualistischen Welt leben, wo sehr viel Diskussion immer um das eigene Ich geht. Und dort glaube ich, dass Politik nicht unbedingt der richtige Ort ist, um solche individuellen Entscheide zu diskutieren.
Wir haben endlich mal einen richtigen Streit. Und jetzt will ich dir gleich noch schnell recht geben, Yves. Ich glaube, ich habe eine Zeit lang bin ich in den USA gewesen, und ich habe mich so genervt. Weil zum Beispiel in New York kannst du nicht einfach mit einer offenen Bierflasche im Park sitzen. Und ich habe das mal gemacht. Ich habe total vergessen, dass man das nicht darf. Ich bin mit meinem Buch und mit meinem Bier in Central Park und dann ist jemand zu mir gekommen und gefunden, so, ob ich mir ganz putz zeige, dort vorne sage Polizei. Und ich so, hä, was? Dann hast du verboten, ich darf nicht. Und ich habe mich so aufgeregt. Ich habe das so übergriffig gefunden. Und Schweden kennt die staatlichen Läden, wo man irgendwie nur zu ganz bestimmten Zeiten den Alkohol kaufen. Das hat mich so genervt. Ich finde, hey, das ist nicht euer Ding, zu entscheiden, wo ich Alkohol kaufen soll. Oder bestimmte Kantone in der Schweiz, zum Beispiel Kanton Fribourg, darfst ab den 10 darfst kein Alkohol mehr kaufen. Und ich war letztes Jahr an einem Festival in der Stadt Fribourg. Und da haben wir am 11 Uhr im Bahnhof noch schnell eine Flasche Bier kaufen. Und dann ist das alles so abgeriegelt. Ja, jetzt dürfen wir da quasi kein Bier mehr kaufen. Da ziehen so wie so Vorhänge über den Kühlschrank runter. Ich habe mich so genervt. Da bin ich voll bei dir. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass Diskussion um die Aufklärung und um auf was für eine Grundlage entscheide ich, dass ich am Abend um 11 Uhr noch ein Bier kaufen soll. Die finde ich extrem wichtig. Und das macht für mich nur nicht zu einem Politikum.
Aber kann ich vielleicht noch etwas ergänzen? Ich glaube, oder meine Haltung kommt aus der Vorstellung, die ich ganz am Anfang erwähnt habe. Es gibt eine gewisse, also das ist das, was der Foucault in den 70er Jahren gesagt hat, Geburt der Biopolitik, also der Neoliberalismus ist nicht mehr ein Wirtschaftssystem, wo wir einen Boss haben, wo quasi die Arbeiterschaft, sagen wir jetzt mal, diszipliniert von oben, sondern es ist ein System, wo jeder zu einer gewissen Ich AG wird. Also jeder ist ein kleines Unternehmen, das in seine Zukunft investiert, das sich versucht, selber zu optimieren, das versucht, produktiv zu sein und so weiter und so fort. Und ich glaube, die ganze Diskussion, die wir heute haben, ist nicht nur, es geht um soziale Probleme, es geht um Gesundheit, was sehr legitim ist, aber die ganze Diskussion ist von diesem neoliberalen Diskurs sehr stark prägt. Man will sich selber optimieren, Selbstdisziplin üben, produktiv sein, am nächsten Tag früh aufstehen und so weiter und so fort. Und das ist schon immer eine gewisse politische Erzählung gewesen. Also eine Erzählung, das ist nicht, glaube ich, dass ich nicht unbedingt eine gleiche Position wie die NZZ hier würde vertreten. Ich glaube, dass der Diskurs eine gewisse, der ist nicht von irgendjemandem, wo der versucht durchzusetzen. Aber es ist ein Diskurs, der sich durchsetzt, in den letzten 30 Jahren sehr in vielen Bereichen durchgesetzt und dass das eine gewisse kritische Hinterfragung braucht, ob das wirklich das Ziel vom Leben ist, am nächsten Tag früh aufzustehen, um in mein Unternehmen zu arbeiten.
Also komm, wir bringen die Diskussion, wir verkomplizieren es noch ein bisschen mit jemandem, den ich euch möchte vorstellen.
My name is Edward Slerl and I'm Professor of Philosophy at the University of British Columbia. And my two main areas of research look at the history and evolutionary dynamics of religious behavior. And most recently, I've worked on a project on the history and evolutionary science of alcohol consumption. Physiologically, the science is pretty clear. Alcohol is bad for you. But we consume alcohol for its benefits as well. So it helps with stress reduction. It helps with individual and group creativity. And you can't make an intelligent decision as a public policy official or as an individual without understanding the full picture. Not just the cost, which we hear about all the time, but also these benefits, which I don't think people have really uncovered in a systematic way.
Also, wir haben da gehört, der Professor Dr. Edward Slingerland, er ist Professor für Philosophie an einer Uni in der Nähe von Vancouver und er hat ein Buch geschrieben zur Evolutionsgeschichte von Alkohol. Das Buch habe ich gelesen und darum mitgebracht. Das Buch geht der Frage nach, wie kommt es denn eigentlich, dass Menschen trinken und schon immer getrunken haben in der Geschichte? Und dazu hat es bisher so grob zwei Gruppen von Theorien gegeben. Die eine Gruppe sagt, so in Varianten, also der Fakt, dass Menschen Alkohol trinken, das ist eigentlich ein Unfall, ein evolutionärer Unfall. Unser Gehirn hat wie ein Belohnungssystem entwickelt, um überlebenswichtiges Verhalten zu belohnen. Also zum Beispiel Sex, kalorienreiches Essen, soziale Bindung. Und Drogen, darunter Alkohol, die haben das System wie gekappert. Die Theorie geht eigentlich davon aus, wenn wir heute trinken, sind wir kollektiv süchtig. Eine zweite Gruppe von Theorien besagt, früher hat uns Alkohol etwas genützt, heute nicht mehr. Der Nutzen früher war zum Beispiel, man musste Essen beschaffen und in einer Welt von knappem Essen haben die einen Vorteil gehabt, die schmücken konnten, wo die super reifen, gärenden, fast schon Früchte liegen. Oder Alkohol war gut, weil es antibakterielle Wirkung hatte, also war es über weite Strecken der Geschichte gesünder gewesen, zum Bier trinken statt Wasser. Den Nutzen falle ich heute weg, sagt die Gruppe von Theoretikern. Und darum sehe ich Alkoholkonsum ein unnötiges Überbleibsel. So, und jetzt kommt also der Edward Slingerland und sagt, stimmt beides nicht. Alkohol ist nicht ein evolutionärer Unfall gewesen und der Nutzen beschränkt sich auch nicht auf das, dass man früher zum Beispiel ein Essen gefunden hat, sondern Alkohol hat die Leute verbunden. Er hat sie dazu gebracht, zusammen zu arbeiten. Alkohol sei darum eine Voraussetzung für Zivilisation, weil Alkohol enthemmt und gerade so diese Enthemmung, die hätte den Leuten erlaubt, dass sie einander leichter vertrauen, dass sie zusammen kreativ sind, dass sie zusammen Sachen schaffen. Jetzt sind wir alle keine Evolutionsforscher und es gibt, wie gesagt, mehrere Hypothesen. Aber mich fasziniert die Theorie, weil sie sich interessiert für das Verbindende, wo ich glaube oder so wie ich es erlebe, Alkohol auch kann haben. Nicht Alkoholmissbrauch, aber mäßiger Konsum. Was denkt ihr dazu? Ist Alkohol, kann das verbindend sein oder was haltet ihr von dieser Theorie?
Darf ich dich zuerst mal schnell fragen, weil jetzt haben wir gerade sehr viel geredet. Es würde mich als erstes interessieren, wie du denn zu dem stehst.
Ja, ich glaube, Alkohol kann sehr verbindend sein. Also das ist eigentlich das, wo ich heute gut finde, Alkohol. Ich glaube, es tut so die erste Enthemmung erlaubt mir, mehr oder schneller, besser auf andere Leute zuzugehen und mit Leuten mich zu unterhalten, zum Beispiel, wo ich jetzt sonst unter ganz vernünftigen Bedingungen mich nicht würde unterhalten. Und das finde ich schon etwas Bewahrenswertes.
Meine zweite Frage wäre dann, wieso sind wir denn so gecampt? Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir sehr oft stelle, weil ich zum Beispiel gemerkt habe, ich trinke sehr oft so an Networking-Aperos. Ich hasse Networking-Aperos und habe gemerkt, dann trinke ich. Und wenn ich nicht trinke, dann wird es sehr, sehr schwierig.
Ja, also ich kann da sagen, was Slingerland seine These ist. Übrigens, sorry, Slingerland, ein Name wie aus dem Harry Potter-Roman. House Slytherin. Das ist, es macht ihn nicht sympathischer. Ja gut, also der Slingerland argumentiert das so, dass er sagt, Temi kommt in dem Moment, wo dein Hirn ganz erwachsen worden ist. Also wo wie das Kontrollzentrum vom Hirn ganz ausgebildet ist. Und darum...
Bei mir also nie.
Das hast jetzt du gesagt. Nein. Und darum bringt er immer das Bild vom Kind. Er sagt, Kinder sind viel kreativer wie Erwachsene und Kinder sind viel sozialer oder sie suchen viel mehr den Kontakt zu anderen. Kinder sind die, die im Zug ins Viererabteil nebendran gehen, schauen, hallo, wer sind ihr und haben ihr Interesse an meiner Puppe zum Beispiel. Und in dem Moment, wo wir Alkohol trinken, schalten wir quasi das Kontrollzentrum vom Hirn ab und werden tatsächlich temporär ein bisschen zu Kind. Und das ist das, was uns noch ermöglicht, um besser zusammenzuarbeiten und zusammen kreativer zu sein. Für mich ergibt das Sinn.
Das finde ich sehr interessant. Ich glaube, einfach als Ergänzung, ich beschäftige mich im Moment sehr stark mit so Maskulinitätsfragen und Männlichkeiten. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich sehr oft in Runden, wo viele Männer sind, mehr getrunken habe. Und ich fühle mich in Männerrunden schneller bedroht. Schneller bedroht, mich zu blamieren, schneller bedroht, irgendetwas Dummes zu sagen. Es entsteht auch sehr stark so ein Performance-Druck. Jeder will noch ein bisschen besser sein, jeder will noch ein bisschen den Besserwitz machen. Und ich sehe die Komponenten vom Sozialen und ich erlebe die auch oft. Und gleichzeitig merke ich, ich möchte das auch hinterfragen. Und ich finde es zum Beispiel interessant, ich war vor ein paar Jahren in Katar, in einem Land, wo wenig Alkohol konsumiert wird, besonders unter gläubigen Leuten. Und da waren wir in so einer Runde mit etwa 25 Männern, also am Boden gesessen, vom Teppich. Und dann habe ich gemerkt, hey, da wird ja gar kein Alkohol getrunken. Und das sind extrem soziale Gesellschaften. Und das funktioniert auch. Das waren gute Gespräche gewesen. Und was ich merke, oder was ich einfach mitgeben möchte, auch als Gedanke, ist, seit ich weniger Alkohol trinke, merke ich oft, ja, das Enthemmte fällt ein bisschen mehr weg. Aber Gespräche werden besser. Sie werden schnell tiefer, weil die Enthemmung langsamer stattfindet. Man muss sich zuerst kennenlernen. Ein Grund, wieso wir gecampt sind, ist, dass wir uns noch nicht kennen. Und wenn ich dann merke, hey, nach einer halben Stunde reden, die Angelika will mir gar nicht Böses. Oder ein spannendes Gespräch, sie rennt nicht gerade weg. Dann erreiche ich eine Tiefe, die ich mit Alkohol extrem selten habe. Könnt ihr das nachvollziehen?
Ich kann das sehr nachvollziehen. Ich finde es einen guten Gedanken. Und doch glaube ich, du kämpfst, oder mir kommt vielleicht ich, komme mit Alkohol tatsächlich mit Leuten ins Gespräch, wo ich echt nicht für reden sonst. Also ich komme überhaupt in Gesellschaften, wo nicht jetzt mein normales Umfeld sind. Und das finde ich an sich bereichernd. Und dort haben wir ja nachher nicht 2 Jahre Zeit, um zusammenarbeiten und nachher uns kennenlernen.
Weißt du, was mir hilft? Ich kenne das sehr gut.
Was hilft?
Ich schlüpfe in die Rolle vom Journalist. Weil in der Rolle vom Journalist, wenn ich mir das überstülpe, dann bin ich eine ganz andere Person. Dann weiss ich, jetzt kann ich Fragen stellen, jetzt gehe ich auf Leute zu, weil das ist mein Job. Und manchmal ist es eine Situation, wo ich merke, wow, jetzt ziehe ich mich zurück, weil ich irgendwie campe oder weil es mir unangenehm ist, dann lege ich mir so wie den Hut auf und denke so, wie würde ich jetzt als Journalist vorgehen? Wie würde ich jetzt als Journalist vorgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bundeshaus wäre? Und dann gehe ich viel anders auf die Leute zu. Und ich glaube, ich finde es interessant, damit umzuexperimentieren, wie kann man die eigene Hemmschwelle auch ohne Substanzen abbauen. Ich finde das interessant. Das macht mich auch sehr neugierig.
Glaubt ihr denn jetzt, die Zeit vom Rausch ist vorbei? Wie seht ihr euch so in Weihnachten, auch Weihnachten in 10 Jahren?
Eine klassische Schlussfrage.
Du meinst eine schlechte Schlussfrage?
Das hast jetzt du gesagt. So, die klassische Journalistenantwort wäre jetzt irgendetwas zu sagen wie, das wird sich zeigen oder das wird sich weisen. Nein, ich glaube nicht, dass die Zeit vom Rausch vorbei ist. Tatsächlich nicht. Ich glaube, es wird andere Formen von Rausch geben, die werden aufkommen. Das können wir gar noch nicht sehen oder das ist gar noch nicht zu erwarten. Was ich tatsächlich glaube, ist, dass die Trinkkultur oder die Alkoholtrinkkultur, dass die sich im Ende zuneigt. Und ob das gut oder schlecht ist, das werden wir dann noch sehen.
Das hat Epo.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass sie vorbei ist. Und wenn ich jetzt gleich noch einen ganz kleinen historischen Bogen darf, schlagen.
Noch alleine? Nein, das ist schon weit über der Zeit.
Ein letztes ist zu uns. Nein, ich glaube, das Interessante an der Prohibition ist ja, dass es eigentlich eine unglaubliche Trinkkultur hat entfacht im Untergrund mit einem frivolen Leben. Und ich glaube, dass das heute parallel dazu eine gewisse Disziplinierung, die wir uns auferlegen, zu anderen Ausflüchten führen. Also ich glaube, der Mensch ist einfach nicht gemacht für ein rein diszipliniertes Leben. Ich glaube, er wird immer wieder Möglichkeiten suchen, um dem irgendwie zu entfliehen, mit was auch immer. Und wir sehen auch, das hast du anfangs oder irgendwann schon erwähnt, wir sehen auch, dass mit dem Rückgang vom Alkoholkonsum der Zunahme von anderen Drogen wie Kokain oder Ecstasy zunehmen. Also ich glaube, es könnte eine Verlagerung von den Substanzen geben, aber ich glaube, es wird nie eine Welt geben, wo der Mensch nicht nach irgendwelchen Ausflüchten in irgendwelchen Substanzen wird suchen.
Und damit wünschen wir allen einen schönen Festtag und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war die 3. Folge von unserem Republik-Podcast «Gute Frage». Der Podcast für alle, die genug haben von einfachen Antworten. Diskutiert haben der Yves Wegelin, der Elia Blülle und ich, die Angelika Hardegger. Produziert worden ist der Podcast von Jérôme Martin und der Laura Bachmann. Herzlichen Dank. Laura hat uns sogar alkoholfreie Prosecco mitgebracht. Mit dem gehen wir jetzt gerade alle in die Ferien. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf der App von eurer Wahl und natürlich sind wir dankbar, wenn ihr ihn Freunden, Familie, Bekannten weiterempfehlt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns eure Meinung zum Thema oder zum Podcast mitteilt. Ihr könnt ein Mail schreiben an audio@republik.ch oder gerne auch eine Sprachnachricht oder Textnachricht an 079 507 60 59. Sehen wir uns im neuen Jahr wieder.
Wisst ihr, was sehr lustig ist? Wir haben uns eigentlich vorgenommen am Anfang, dass wir nie länger als eine halbe Stunde machen. Jetzt sind wir bei der 3. Folge, jetzt haben wir schon mehr als eine Stunde. Ich befürchte, dass wir dann in einem halben Jahr etwa bei 4,5 Stunden sind, wie das bei der Republik immer so ein bisschen ist.
Alles gesagt. Genau.